Timotheus aufschlagen. Zweiten Brief von Timotheus. Paulus' Brief an Timotheus aufschlagen. In Kapitel 3. Letzte Woche wollte ich nur einmal über Gottes Wort predigen und manchmal kommt man nicht weg von einem Thema. Und ich denke, der Herr hat vor, dass wir als neu gegründete Gemeinde nochmal eine sehr wichtige Bibelstelle über Gottes Wort betrachten. Eine Stelle, die wir alle gut kennen, aber eine Stelle, die, wenn falsch verstanden, uns in die Irre führt. Aber wenn wir es ernst nehmen, es nur Gottes Segen zu erwarten ist. Zweiten Brief Timotheus ist, so gut wie wir wissen, einer der letzten Briefe Paulus. Und er ist kurz vor seinem Tod. Er sagt in Kapitel 4, dass er erwartet in kurzer Zeit diesen Siegeskranz. In Kapitel 4, Vers 8. Und er spricht und er schreibt an diesem Bruder, an seinem geistigen Sohn Timotheus. Nun, wir haben am Mittwoch über Timotheus gehört, gelernt. Timotheus stammte aus Lystra. Ich könnte eine Quiz machen und schauen, wer sich daran erinnern könnte vom Mittwoch. Ich weiß nicht, ob ich selber das Lystra mich daran erinnern können. Aber Lystra ist er dort erzogen, in Kleinasien. Seine Mutter Eunike, seine Großmutter Lois, waren gottesfürchtige Juden, werden wir in einem kurzen auch was von denen erfahren. Und er war höchstwahrscheinlich von Paulus selbst zum Glauben geführt. Paulus nennt ihn seinen Sohn im Glauben. Und er schrieb ihm dann diesen Brief aus einer Ermutigung. Ich sage Ermutigung, weil wir merken, höchstwahrscheinlich war Timotheus entmutigt. War vielleicht schwach. In Kapitel 2, Vers 1 sagte er, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Mehrmals diesen Brief durch, sagte ihm, seid stark und hab nicht Furcht, hab keine Angst. Und in Kapitel 3 spricht er von der Realität, wie es Verderbnis in dieser Welt gibt. Er sagt in Kapitel 3, Vers 1, das ist ein bisschen zum Zusammenhang zu merken, bevor wir zu unserem Stellen Ende Kapitel 3 kommen. Paulus spricht zu ihm und sagte, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schweren Zeiten eintreten werden. Und dann hat er eine ganze Liste von Bosheit in dieser Welt. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam. Interessant, dass er das auch erwähnt in so einer Liste. Und so weiter. In der Endzeit wird es so sein. Und so gibt es Bosheit in der Zukunft zu erwarten. Aber die Tatsache ist, dass er ab Vers 5 spricht von dieser Bosheit in der Gegenwart, gegenwärtig. Weil er sagt, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Vers 6, denn von diesen sind die, die sich in diese Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden. Interessant, er rutscht jetzt zur Gegenwart. Weil die Tatsache war, er war auch in einer bösen Zeit. Es war nicht, dass es später nur böse wird, sondern es war schon böse. Wenn du merkst und überlegst, dass in Rom, in dem Kolosseum, fast 50.000 Plätze gab. In Bordeaux, bei der EM, um 42.000 Plätze gab es, um ein Fußballspiel anzuschauen. In dem Kolosseum gab es 50.000, die nur gekommen sind, um die Folterung einem Tier oder Menschen als Unterhaltung gekommen sind. Wir leben in einer bösen Zeit, aber es war nicht besser früher. Er sagte, böse Zeiten werden kommen. Nun, diesem Bruder war schon verzagt oder war schon schwach, war schon entmutigt. Und jetzt spricht er von dieser Bosheit in der Welt. Was macht ein Christ, wie kann ein Christ in so einer Welt leben? Ab Vers 10 dann. Dann spricht er zu ihm, was er zu tun hat. Vers 10 sagt er, du aber, das ist Bosheit, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben. Timotheus hat Paulus als Vorbild nachgeahmt. Und er spricht so. Timotheus, du hast mein Leben so beobachtet. Und du hast wirklich versucht, nach meinem Vorbild zu leben. Aber pass mal auf. Wenn du so als Christ lebst in diese böse Welt, was solltest du erwarten denn? Was kommt? Und das sagt er in Vers 13. Ich möchte Vers 12 bis 17 vorlesen. Und dann werden wir merken, was Paulus Timotheus sagt, auch für uns als Gemeinde genauso passend ist. Kapitel 3 von 2. Brief Timotheus, Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich möchte kurz beten. Vater, wir wollen dich preisen, weil dein Wort wunderbar ist. Lass es heute sprechen. Amen. Paulus sagte Timotheus, in dieser bösen Welt wirst du Verfolgung erwarten müssen. Du wirst Verfolgung erwarten müssen. Nun, wir können dort einfach bleiben und die ganze Zeit über die Verfolgung sprechen. Aber Paulus geht schnell weiter, weil er sagte, du wirst Verfolgung erwarten. Aber jetzt kommt noch wieder diese Formulierung, Vers 14. Du aber, du wirst Verfolgung leiden. Du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Was er uns heutzutage sagen möchte. Wir leben auch in einer Zeit, wo Christen verfolgt werden. Wo wir auch so als radikal genannt werden. Weil wir an Jesus allein glauben. Weil wir an der Bibel festhalten. Aber er sagte uns, bleibe in dem, was du gelernt hast. Und an dieser Stelle, wenn es zusammenfassen kann, sagte er uns, bleib fest in der von Gott eingegebenen Lehre. Bleib du fest in der von Gott eingegebenen Lehre. Nun, wie sollen wir uns an den biblischen Lehren festhalten? Und was ist der Grund dafür? Es ist sehr interessant an dieser Stelle, was er sagt. Und muss ich ehrlich sagen, muss ich viel Zeit nehmen, das nachzuvollziehen, warum er das so sagt. Aber er sagt, bleib in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Okay, er war fest überzeugt, das ist die Wahrheit, was ich gelernt habe. Da du weißt, von wem du gelernt hast. Der erste Grund, warum wir festbleiben sollten, fest an diesem Lehre halten sollen, ist wegen der Charakter derer, die uns gelehrt haben. Er sagte, da du weißt von dem, wem du gelernt hast. Sehr interessant. Wir sprechen von Timotheus. Haben gesagt, seine Mutter war Eunike. Seine Großmutter Lois. Gottesfürchtige Frauen. Sein Vater war ein Griecher. Was wir nehmen davon, dass sie ungläubig waren. Aber in dieser Familie hat er im Kapitel 1, vielleicht können wir es kurz anschauen. In Kapitel 1 spricht er von seinem Hintergrund. Also wir können ein bisschen in seinem Leben reinschauen. Es sagte in Vers 5, Kapitel 1, Vers 5, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, Timotheus, der zuerst, dieser ungeheuchelte Glauben, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt auch in dir. Timotheus hat diese Lehre von seiner Mutter und Großmutter bekommen. Zwei Generationen von Frauen haben ihm die Lehre Gottes beigebracht. Trotz der Tatsache, dass der Vater anscheinend wegen des Glaubens, gegen den Glauben war. Und Paulus sagt, bleib fest in diesem Lehre, weil du kennst dem, diejenigen, die du gelernt hast. Lehrt hast, ihrem Charakter. Das sollte, was Paulus uns sagt, das sollte uns eine Ermutigung sein, uns daran zu erinnern, wer uns gelehrt hat, die Wahrheiten Gottes. Timotheus sollte denken an seine Mutter, wie sie in ihrem Charakter für den Herrn gelebt hatte. Wie er seine Großmutter so für den Herrn gelebt hatte. Und das sollte ihn ermutigen, weiter für den Herrn zu leben. Ich kann euch sagen, ich kann es von Erfahrung bestätigen, es ist wirklich so. Wenn du an deinen Hintergrund denkst, an reifen Geschwister, die dir geholfen haben, in einer anderen Gemeinde, vielleicht individuellen Geschwister, mit denen du immer wieder dich unterhalten hast, Dinge zu lernen und Fragen gestellt. Und solltest du von denen ermutigt werden können, von dem Glauben. Nun, vielleicht sagst du, aber ich bin nicht in einem christlichen Haus aufgewachsen. Das stimmt immer noch für dich. Bei jedem Christ, also fast ohne Ausnahme, hat von reiferen Christen die Wahrheit bekommen, sind zum Glauben gekommen und sind gewachsen. Fast in alle Fälle, fast immer. Es gibt fast keine Fälle, wo jemand zum Glauben kommt ohne Christ und dann wird es jahrelang ohne Christ Begegnung mit einem Christ zu kommen. Das passiert kaum. Aber kannst du von ihrem Charakter lernen? Kannst du ermutigt werden, wie sie fest im Glauben geblieben sind? Muss ich auch sagen, wie ernst es ist, ein reiferer Bruder oder Schwester zu sein. Weil wenn ein Geschwister, wenn ein reifer Christ einen anderen hilft und dann selber in Sünde kommt, was ist das für eine Entmutigung für diesen neuen Christ? Und wie viel Segen kannst du verpassen? Das ist wirklich eine ernste Sache. Da du weißt, von dem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die Heiligen Schrift kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben. Also, er sagte hier von Kindheit, er spricht von Kindheit, das Begriff bedeutet, kann öfters bedeuten, ein Säugling. Das heißt, von Anfang an, höchstwahrscheinlich, hat diesem Junge, jetzt Erwachsene, hat er von Gottes Wort gehört und gelernt. Hat vieles mitbekommen. Und es hat ihn zum Glauben geführt, statt der Tatsache, dass seine Mutter, weil sein Vater ungläubig war. Das ist ja interessant, oder? Okay, der Charakter seiner Mutter, seiner Großmutter. Er spricht nicht von Vollkommenheit. Kein Christ ist vollkommen. Also, wenn du überlegst, wenn jemand Christ ist und die Ehefrau oder Ehemann ungläubig ist, okay, die Spannung, der dort sicherlich gewesen ist in der Ehe. Problem in der Familie. Es war kein vollkommene Familie. Aber er sagte, schau auf den Charakter deiner Mutter, deiner Großmutter. Und wie du zum Glauben geführt wurdest durch die Heilige Schrift. Ich kann nur denken, sie haben viele Verse auswendig. Er hat viele Verse auswendig gelernt. Er hat viele Wahrheit verinnerlicht, verstanden. Es hat ihn auf den richtigen Weg gebracht. Nun, warum sollte er festbleiben? Erstens, du hast einen gottesfürchtigen Hintergrund. Denk an diejenigen, die dir beigebracht haben, die Wahrheit Gottes beigebracht haben. Aber jetzt sagt er Vers 16 und 17 einen anderen Grund, warum er fest an die Bibel glauben sollte. Weil das Wort Gottes selbst nützlich und von Gott ist. Diese Stelle ist eine von den wichtigsten Stellen über sich selbst, über die Bibel selbst, die zu finden ist. Diese Stelle ist uns ein Schlüsseltext für das Wort Gottes. Genau zu verstehen, was dieses Buch ist und wie ich damit umgehen soll. Weil er sagte, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist der erste Teil. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nun, das Wort eingegeben ist ein ganz interessantes Begriff. Es hat zwei Teile. Der erste Teil ist Gott, Theos. Der andere Teil ist Pneo, was atmend oder Hauch bedeutet. Was es buchstäblich bedeutet, Gott eingegeben, ist, dass die Schrift ist von Gott gehaucht. Gott geatmet. Die Schrift ist nicht nur Gottes Gedanken einfach weitergegeben. Die Schrift, die Bibel, ist Gottes Hauch, Gottes Atem. Kann man etwas persönlicher finden? Persönlicheres finden oder sagen aus der Atem selbst? Es ist ganz intim, ganz persönlich. Und er sagte, die Schrift ist Gott gehaucht. Es ist Gottes Atem. Wir haben letzte Woche in 2. Petrus, Kapitel 1, Ende des Kapitels, gesehen. Es wird anders formuliert, dass der Heilige Geist heiligen Menschen getrieben hatten. Die waren von Heiligen Geist getrieben. Okay? Das Wort ist getragen, wie ein Wind ein Segelschiff trägt. So waren sie getragen, genau zu sagen, was Gott sagen will. So hast du diesen Mensch, Petrus, Paulus. Sie schreiben, in diesem Fall einen Brief an Timotheus. Und er ist von Gott getrieben, Gottes Atem auszuatmen, auszugeben. So persönlich kommt dieses von Gott. Er spricht von der Schrift. Die Schrift hier von Paulus in der Zeit sprach er vom Alten Testament. Sie hatten noch nicht den Neuen Testament. Er sprach vom Alten Testament. Es ist alles von Gott gehaucht. Und nun kommt das Schlüsselwort. Es ist von Gott gehaucht. Und wie viel von der Schrift ist von Gott gegeben? Er sagte, alle. Alle Schrift. Nun, das Wort alle und Schrift zusammen. Das Wort Schrift ist das Wort Graphe, was wir schreiben. Schrift, was geschrieben. Okay? Und es ist Singular. Und das zusammen mit alle, okay, ich gebe ein bisschen Griechisch, aber nur zu klären, das mit alle eigentlich normalerweise bedeutet jede Stelle, okay, jede Schrift. Das, wenn er die ganze Bibel sagen wollte, hätte er ein anderes Wort verwendet. Logos, ganze Schrift. Aber er sagte Graphe, jede Schrift, jedes Schreiben, alle Schreiben ist von Gott eingegeben. Also er schließt alles ein. Zu dieser Zeit im Alten Testament ist von Gott gehaucht. Nun, was ist mit dem Neuen Testament? Das ist interessant, wir werden es nicht heute anschauen. Aber es wird gesagt von Petrus selbst, ich glaube am Ende Kapitel 2. Brief Petrus, er spricht von der Schrift, also benutzt das Wort Schrift, in Bezug auf das Schreiben Paulus. Das gleiche Begriff, Graphe, in Bezug auf Paulus, was er geschrieben hat. Er sagte, dieses Wort ist Gott ausgeatmet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nun, warum ist das Wort alle so wichtig? Also, wenn das Wort alle nicht da ist, dann ist wirklich dieses ganze Buch in Frage. Ich gebe ein dummes Beispiel, aber manchmal sind die dumme Beispiele die besten. Okay. Wir waren diese Woche im Urlaub und waren bei Legoland. Okay. Und Caleb musste alle die Fahrgeschäfte machen, alle die Rollercoaster, oh Mann. Ja, ein von denen war so, dass so rüber geht, ne? Und so, es war selber schuld. Okay, man muss das nicht, aber kann das so drehen und dann ich bin 20 Mal ja, rumgeflippt, ja. Ich habe die ganze Wochenende darunter gelitten, aber meine Frau sagt selber schuld. Ja, stimmt. Stimmt. Aber ein von meinen Kindern war ein bisschen aufgeregt und nervös mit dem Fahrgeschäft, so dieser Achterbahn. Also ich wollte nicht, es sieht gefährlich aus, na, es geht so rum und unten und schnell. Und also Lucy, ist es ganz sicher, ist es wirklich sicher? Sonst würde ich auch nicht mitgehen. Also es ist wirklich sicher. Okay. Aber sagen wir mal, es gab so, glaube ich, 6 oder 7 von dieser Achterbahn, diese kleine Wagen, man sitzt drauf und dann geht man rum wie ja, ein Wahnsinniger und dann kommt man zurück, ein bisschen aufgeregt und ja, vielleicht ein bisschen Adrenalin oder irgendwas, was weiß ich. Sag mal, 5 oder 6 von diesen Wagen. Okay? Ich sage, Lucy, pass mal auf, ist okay. Sie sind alle sicher, außer einen. Okay? Wirklich. Alle sicher. Es gibt einen, der die haben ein paar Probleme damit gehabt. Eins ist rausgeflogen, im Rad, ich weiß nicht, ein von dem Räder, sieht so komisch aus, aber macht nichts, ist okay. Die anderen sind okay. Ah, super, okay, dann die anderen 4 oder 5 sind okay, aber der eine, aber welche? Wissen nicht, eigentlich, aber okay. Würden wir auf dem Fahrgeschäft, nein, überhaupt nicht, okay. Überhaupt nicht. Also, sagen wir mal, okay, du hast 100 Wagen auf dem Achterbahn. Und eine von denen fehlt, hat ein Problem. Würdest du drauf fahren? Überhaupt nicht. Hm? Auch wenn jemand dir 1000 Euro geben würde. Nein. Okay. Also, so ist es mit Gottes Wort. Wenn das nicht alles stimmt, ist die ganze, kommt die ganze in Frage. Du liest zum Beispiel über David und Goliath und dass er so 2,8 Meter groß war in dem Dreh. Er sagt, na, kann nicht stimmen. David Dass er ihn getötet hat, geht nicht. Okay. Zu gewaltig. Irgendwie war das von jemand anderen so reingebracht, so um Jesus ein bisschen, seinem Hintergrund ein bisschen zu groß zu machen. Du sagst, 6 Tage hat Gott alles geschaffen? Aber ich habe was anderes gelernt in der Schule. Es muss irgendwie, gab es ein Problem. Jemand hat das verfälscht. Paulus hilft uns. Alles. Jedes Wort, jedes Teil, jedes Kapitel, jede Geschichte, alles ist alles Gottes Hauch. Und wenn jemand sagt, irgendwo in der Schrift gibt es eine Stelle, die nicht stimmt, dann ist die Frage, welche? Ach so, über Jesus, dass er wirklich für alle die Sünde der Welt gestorben ist, das war von den Jüngern ein bisschen gebauscht, ein bisschen, damit anderen an Jesus glauben würden. Nein. Alles von Gott. Wie kann das sein? Das ist ganz einfach. Weil dieses Buch von Gott kommt. Würdest du was anderes von Gott erwarten? Ist Gott nur ein Mensch, der lügt? Wenn du ein Dokumentar liest von jemand und seine Erfahrungen, manchmal hast du Gedanken, vielleicht haben sie es ein bisschen größer gemacht, übertrieben. Und alles hat Übertreibungen oder Fehlern oder weniger, kleiner gemacht, je nachdem. Gott ist nicht ein Mensch. Er hat uns ein fehlerfreies Buch gegeben. Und so ein Gott, der so ein Buch schenkt, kann das auch aufbewahren. Das auch über die 2000 Jahre und manche Stellen 4.000, 5.000 Jahre schon lange her geschrieben. Ist von Gott präserviert, aufbewahren, damit wir immer noch sagen können, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Thomas Jefferson ist bekannt, ist einer von den ersten, glaube es war der zweite Präsident in den Vereinigten Staaten. Jetzt merkst du, dass ich gut meine Geschichte nicht so gut kenne, amerikanische Geschichte. Ich glaube, er war der zweite Präsident. Und er ist ganz bekannt, nicht nur als Präsident, sondern auch hat er ein Buch geschrieben. Es heißt Das Leben und die Moralen Jesu von Nazareth. Und was er behauptet hat, ist, dass die Evangelien nicht alle Wahrheit waren, sondern nur Teile davon. Und so hat er war ein Genie, hat er mit einem Messer ausgeschnitten, die Teile nicht stimmt, und buchstäblich zusammengeklebt das Evangelium, wie er meinte, es hätte sein sollen, was wirklich zu der Wahrheit Jesu gehört. Es ist noch zu sehen, sein Buch. Wir können dankbar sein, dass was du in der Hand heute hast, ist von Gott eingegeben. Spar dich die Mühe. Das wirst du nie hinkriegen. Du machst dich zum Richter über Gottes Wort. Du sagst, du stellst dich über Gottes Wort. Gott sagt, nein, stell dich unter meinem Wort. Es ist alles von mir. War vor 18 Jahren in einem Musical Mission Team, waren wir in der Schweiz. Und ein paar von den Männern in dem Musical Mission Team hatten mit einem Mann geredet aus Asien, haben über den Glauben geredet. Und haben ihm wirklich empfohlen, ich weiß nicht, wo der Mann ist heutzutage, jetzt, aber er war junge Erwachsene, Und sie haben ihm empfohlen, er war nicht bereit, Jesus anzunehmen, aber sie haben ihm empfohlen, die Bibel zu lesen. Und er sagte Folgendes: Ich stelle die Bibel über mich. Und das ist richtig. Die Bibel ist über uns. Wir sind nicht über Gottes Wort. Selber zu richten, was stimmt und was nicht stimmt. Nun, wenn Gottes Wort alles Gottes Haupt ist, dann ist der nächste Teil keine Überraschung. Das ist, wenn Gott ausgeatmet ist, dann ist es selbstverständlich, dass alle Schrift auch nützlich ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Das ist eigentlich der Hauptpunkt von dieser Stelle. Er sagte, es ist von Gott eingegeben, aber es ist für uns alle nützlich. Und die Stelle, der Begriff nützlich, ist genau, was die Schrift in Markus Kapitel 5 gebraucht, und zwar von der Frau mit dem Blutfluss. Als sie so viel erlitten hatten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Das Wort geholfen ist das Wort. Ohne es nützlich zu sein, hatte sie viele Ärzte besucht. So ist es, Gottes Wort. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich oder wohltuend oder eine Hilfe oder relevant. Gottes Wort ist nützlich. Und dann gibt er vier Begriffe. Ich möchte die schnell durchschauen, damit wir wissen, wozu ist Gottes Wort nützlich. Und das ist sehr wichtig für uns, weil er bemüht sich, das hier aufzulisten. Dann müssen wir das auch merken. Gottes Wort ist nützlich, zuerst einmal zur Lehre. Zur Lehre. Gottes Wort ist uns eine Hilfe zur Belehrung. Es bringt uns vieles, Gottes Wort zu lesen. Wir werden lernen. Wir werden, was wir nicht vorher wussten, mitbekommen. Lernen, weise sein. Psalm 19, Vers 8 sagt, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Das ist im Alten Testament. In Römer Kapitel 15 sagte Paulus, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Gottes Wort ist uns gelehrt, uns zu belehren, uns weise zu machen. Vielleicht denken wir, naja, Lehre Gottes, es gibt uns vieles Verständnis, intellektuelles Verständnis, aber die Lehre Gottes ist viel mehr als das. In 1. Petrus 2, das Wort Gottes ist ernährend. Wie ein Kind begierig ist nach das Wort, nach dem unverfälschten Milch des Wortes. Es ist ernährend. Es ist rettend. Wir haben es gerade gesehen. Das Schrift, Heiligen Schrift, hat ihm weise gemacht zur Rettung. Und so weiter. Gottes Wort ist nützlich zur Lehre. Wie oft muss man in Kontakt mit Gottes Wort kommen, bis man alles gelernt hat? Gehört von jemandem, der die ganze Bibel durchgelesen hat, nein, 2 Jahren. Als sie dann zu dem Pastor gekommen und sagt, ich habe die ganze Bibel durchgelesen. Schön, es ist jetzt vorbei, ich kann jetzt was anderes lesen. Was macht man denn? Du hast alles gelesen. Ein gutes Buch. Nochmal lesen. Und nochmal. Und nochmal. Die Bibel ist so tiefgehend. Man kann nie genug lesen. Jedes Mal, wenn du die Bibel durchliest. Das möchte ich empfehlen. Wenn Gottes Wort alles nützlich ist, alles von Gott eingegeben ist, sollen wir die ganze Bibel lesen. Auch die Geschlechtsregister. Auch die Gesetze. Alles ist von Gott eingegeben. wird man jedes Mal mehrere neue Dinge lernen, neue Dinge entdecken. Wird man tiefer gehen und tiefer gehen. Und das ist genau, was Gott haben will. Es ist nützlich zur Lehre. Du wirst nie es ausschöpfen, was die Bibel dir zu sagen möchte und lehren möchte. Aber die Bibel lehrt uns nicht nur, sondern es ist auch manchmal wehtuend. Oder sagen wir mal, tretet auf den Schlips. Weil er sagte, es ist auch nützlich zur Lehre, auch zur Überführung. Das Wort hat mit Ermahnung zu tun. Das Wort kann tadeln, überführen, beschuldigen bedeuten. Wenn du die Bibel liest, ist es nützlich, auch ein Schuldgefühl zu geben. So ist es von Gott gedacht. Dass du liest, du fühlst dich als Sünder, weil die Bibel überführt dich. Das ist genau richtig. Das ist wirklich ähnlich, was im Alten Testament Jesaja erfahren hatte, wenn er Gott in seiner Herrlichkeit sah. Er sagte, ich bin ein schlimmer Mensch. So sind wir, wenn wir in Gottes Heiligtum kommen. Das Wort Gottes tadelt uns. Epheser 5 sagt er, dass es die unfruchtbaren Werke der Finsternis aufdeckt. Die werden aufgedeckt. Das Wort Gottes tut das. Das Wort tadeln, dieses Wort Überführung, Hauptbegriff, kommt auch in Lukas 3 vor. Lukas 3, Vers 19. Du könntest hier als Querverweis es anmerken, wenn du wolltest, wenn du Platz hast in deiner Bibel, wo Johannes der Täufer den König Herodes tadelte, weil er die Frau seines Bruders genommen hatte. Getadelt. Hey du, das ist falsch, was du machst. So macht die Schrift, wenn du es liest. Also wir merken, Gottes Wort hat Autorität. Wenn es uns lehrt, wenn es uns ermahnen darf, hat es Autorität. Es macht Sinn, weil es von Gott gehaucht ist. Zur Korrektur. Wenn wir was falsch machen, was machen wir denn? Gott richtet uns auf. Wir sind zurechtgewiesen. Wir werden auf den richtigen Weg gebracht. In Lukas 13, eine Frau mit einem Geist, diese verkrümmte Frau, mit einem bösen Geist besessen war. Jesus legt ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Das ist unser Wort. Gerade gemacht. Liebe Geschwister, jede Woche sind wir immer wieder krumm geworden. Okay? Wir stehen so krumm. Gottes Wort richtet uns auf. Es ist unser Maßstab. Psalm 19 sagt, die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Verirrung, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich. Petrus oder David hier liest in der Schrift, er merkt, dass es gerecht ist und er merkt Verirrung und er sagt, Herr, bewahre mich von solchem Irrtum. Gott belehrt uns durch sein Wort. Es ist nützlich, es ist relevant, dich zu belehren, zu überführen, zu zurechtweisen, aber auch zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Nun, ist ganz schön hier. Das Wort hier hat mit Kindererziehung zu tun. Okay? Gott möchte uns nicht nur tadeln, schauen, was der richtige Weg ist. Er möchte dich erziehen. Er möchte dich groß machen in ihm. Dass du nicht stehen bleibst, sondern dass du wächst in ihm. Das ist, was das Wort Gottes tut. Es ist nützlich. auch dich zu erziehen. Und das Endziel ist, was er hier sagt, Unterweisung, alle Schrift ist von Gott angegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, in der rechten Weg. Damit, hier ist das Ziel, warum Gottes Wort uns gegeben wurde, warum wir in Kontakt mit Gottes Wort immer wieder kommen müssen, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Was ist Gottes Ziel für dich durch sein Wort? Er möchte dich fähig machen. Er möchte dich ausrüsten für jedes gute Werk. Das ist Gottes Ziel. Er gibt uns sein Wort, damit wir nützlich sind, damit wir ihm helfen, damit wir mehr für ihn tun können, ihm mehr dienen können. Wir sind für gute Werke gerettet. Und er möchte, dass du mehr gute Werke tun kannst. Die guten Werke können dich nicht retten, aber die guten Werke können sie tun, wenn sie Jesus gehören, wenn du Jesus gehörst. Und das ist das Wachstum. Gott möchte uns fähiger machen, Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem anderen, dass wir durch sein Wort, durch die Erziehung in ihm, in seinem Wort, für jedes gute Werk ausgerüstet werden. Du sagst, ja, das stimmt, Gottes Wort ist nützlich. Danke. Vielleicht sagst du, stimmt, der Text sagt es so. Es ist von Gott, es ist Gottes Atem, es ist nützlich für jeden guten Werk, es ist nützlich für die Lehre, aber erfahrungsgemäß ist es nicht so. Ich lese die Bibel, meine stille Zeit, kriege nichts. Komme zu einer Predigt, kriege nichts. Ich würde uns was sagen. Es passiert uns alle, glaube ich, jeden Christ, dass wir kommen zu Gottes Wort und wir merken nicht, dass es uns was bringt. Wir müssen verstehen, das Problem liegt nicht bei Gott. Er hat uns alles gegeben. Es genügt. Das Problem liegt bei uns. Gottes Wort ist nützlich. Wie reagierst du auf Gottes Wort? Hörst du es gern, auch wenn es dich tadelt, wenn es den Finger auf die Wunde bringt und sagt, das ist falsch? Oder ist es dann lieber nicht? Lieber, wie er sagt in Kapitel 4, meine Ohren kitzeln. Nein. Selbst wenn er predigt, sagt Paulus Timotheus, Timotheus, du musst ermahnen. Wirklich überführen. Das war auch seine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe als Prediger, euch zu ermahnen. Okay? Was der Schrift sagt. Es anzuwenden. Und nicht die Ohren kitzeln. Okay. Aber hören wir das gerne? Nehmen wir das gerne an? Sind wir bereit, uns ändern zu lassen? Ist es dir eine Priorität, von Gottes Wort zu hören? In der Bibelstunde zu kommen? Morgen früh von Gottes Wort zu lesen. Auch wenn du müde bist, auch wenn es für Stress vorsteht, ist Gottes Wort dir eine Priorität. Also, ich denke, es ist eine Schlussfolgerung, wenn es wirklich von Gott ist, dieses Buch von Gott ist, muss dieses Buch eine Priorität sein wird es. Dass wir das gern lesen, dass wir gern das anwenden, dass wir nehmen, was er uns sagt und dass wir uns ändern lassen. Gottes Wort, alle Schrift ist von Gott gegeben. Dieses Buch ist uns als Schatz gegeben. Und es genügt, Geschwister, von diesem Buch zu lernen. Am Ende der Bibel sagt er, füge nichts hinzu. Und je näher wir an diesem Buch halten, je mehr wir dieses Buch anwenden, wie wir anderen helfen wollen, desto mehr werden wir anderen auch ausrüsten für den Dienst. Wie oft bin ich frustriert in einem Gespräch über den Evangelium oder in Seelsorge? Und dann merke ich, mitten im Gespräch, wie viele Bibelstellen habe ich erwähnt? Kaum. Vielleicht deswegen. Es ist wirklich so. Und dann muss ich wirklich mich mühen. Also, was sagt die Schrift darüber? Über Evangelisation, über das Thema, jemand, der ungläubig ist. Oder das andere Thema, für jemanden, der wirklich in Not ist. Die Bibel ist nützlich. Es ist, was du brauchst. Lerne es auswendig. Finde Stellen. Lerne sie, wo sie sind, wo sie stehen, damit du es anwenden kannst und anderen durch sein Wort überführen kannst. Ermutigen kannst. Auch zum Glauben führen kannst. Gottes Wort ist genug. Bleib fest in dem von Gott eingegebenen Lehren. Halt es fest, weil es alles von Gott kommt. Seinem Hauch. Wir wollen beten. Herr, dein Wort hat die Kraft, uns zu ändern. O Herr, wie oft lassen wir uns ablenken von dir und deinem Wort. Wir lesen alles Mögliche, aber dein Wort ist uns nicht Priorität. Herr, bewahre uns von dem Zeitgeist, der dein Wort als altes Buch betrachtet. Hilf uns zu sehen, dass es relevant ist, in 2016 genauso relevant ist, wie es für Paulus vor 2000 Jahren fast war. Und hilf uns, es anzuwenden. Amen.